RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. US-Außenminister Rubio dringt auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine. Andernfalls könnte Präsident Trump schon in den kommenden Tagen das Ende der Vermittlungsgespräche verkünden, sagte Rubio bei einem Besuch in Paris. Gabriele Intemann.
Wenn es keine Annäherung zwischen der Ukraine und Russland gäbe, sei der Punkt erreicht, wo wir sagen, wir sind raus. Trump sei weiter an einem Frieden in der Ukraine interessiert, aber er sei nicht bereit, die Verhandlungen über Wochen und Monate weiterzuführen, so Rubio. Die USA hätten auch andere wichtige Themen in der Welt, um die sie sich kümmern müssten.
Durch einen US-Luftangriff auf die Houthi-Rebellen im Jemen hat es offenbar ein Leck in mehreren großen Öltanks gegeben. Auf Satellitenaufnahmen eines US-Unternehmens ist zu sehen, wie Öl ins Rote Meer geflossen ist. Zur Menge wurden keine Angaben gemacht. Bei dem Angriff auf den Ölhafen Ras Issa sind laut den Houthis 74 Menschen getötet worden. Die Rebellen greifen immer wieder Schiffe im Roten Meer an. Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Habeck will sich nach Angaben seiner grünen Fraktion künftig in der Außenpolitik engagieren. Wie Fraktionschefin Hasselmann sagte, soll er im Auswärtigen Ausschuss für das deutsch-amerikanische Verhältnis zuständig sein. Dagegen hatte der Spiegel berichtet, dass Habeck nach der Sommerpause aus dem Bundestag ausscheiden will. Im vergangenen Jahr sind mehr Angriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn erfasst worden als 2023. Es habe etwa 3.300 Übergriffe gegeben, so Bahnchef Lutz. Ein Plus von knapp 6%. Michael Kück.
In etwa jedem zweiten Fall war davon das Zugpersonal im Regionalverkehr betroffen. Aber auch Service- und Reinigungskräfte, Kundenberater an Bahnhöfen oder Busfahrer sind nach Darstellung von Bahnchef Lutz Opfer körperlicher Angriffe geworden. Er erklärte die Sicherheit der Beschäftigten zur obersten Priorität. Deshalb stattet die Bahn, etwa in der Kundenbetreuung im Regionalverkehr, die Mitarbeiter seit dem vergangenen Jahr mit kleinen Kameras, den sogenannten Bodycams, aus.
Im Osterreiseverkehr hat es auf der A24 in Brandenburg bereits mehrere Unfälle gegeben. Laut der Autobahnpolizei fuhren im Laufe des Vormittags 5-mal Autos auf andere auf. Die meisten Unfälle ereigneten sich zwischen Kremmen und Fehr-Berlin. Verletzt wurde aber offenbar niemand, es entstand nur Sachschaden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend dichte Wolken und örtlich Schauer. Zurzeit in Berlin-Pankow 13, in Perleberg 10 Grad, schwacher Wind aus West bis Südwest. Nachts viele Wolken und Zeit sowie gebietsweise schauerartiger Regen bei Tiefstwerten von 10 bis 7 Grad. Morgen abziehender Regen, im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 12 bis 15 Grad. Die Zeit 17.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Herzlich willkommen, es begrüßt Sie Ursula Voss-Henrich. Durchs Dunkel ans Licht, das ist unser Thema heute im RBB 24 Inforadio. Auf den Karfreitag bezogen könnte das heißen, durchs Leiden zur Erlösung. Dass das menschliche Leid, was immer es auch sein mag, ein Ende haben wird, ist nicht nur eine christliche Hoffnung. Auch andere Religionen kennen das Hoffen auf eine Errettung oder eine Befreiung, und sie waren auch immer schon die Adressaten für die Frage nach dem Sinn des Leids und dem Suchen nach Haltung und Trost. Welche dieser Antworten tragen noch und wie kann ein spiritueller Umgang mit Leid heute aussehen? Danach hat Kirsten Dietrich gefragt.
Wo findet man Trost im Leid? Welche Perspektive gibt es, wenn das Leben keine Hoffnung mehr zu haben scheint? Über die Jahrhunderte haben die Religionen ganz eigene Formen entwickelt, über diese Fragen zu sprechen und Antworten zu suchen. Eine christliche Form, der sogenannte Kreuzweg. Menschen gehen betend und meditierend die biblischen Stationen von Jesu Leidensweg nach. Von seiner Verurteilung über die Kreuzigung bis zum Grab. Die katholische Kirchengemeinde Adlizo hat in diesem Jahr besonders Familien mit Kindern zum ökumenischen Kreuzweg eingeladen. Das geht, sagt Pastoralreferentin Magdalena Kies.
Man muss es dann schon anpassen, die Art und Weise, wie man über schwere Erfahrungen spricht. Natürlich auch mit dem Vokabular ein bisschen einfacher gestalten. Aber Leid und Trauer, schwere Erfahrungen oder Ausgrenzungen bei Freunden, in der Schule, in der Kita, wie auch immer, erfahren eigentlich auch schon die Kleinen.
Ich finde es eigentlich gar nicht so angenehm, so Jesus am Kreuz. Ich würde mir jetzt nie ein Kreuz irgendwo aufhängen. So gar keinen Bezug.
Aber jetzt begleitet die Mutter ihren neugierigen Sohn. Der stürzt sich mit seinen Kita-Freunden aus der Kirche auf den Weg, immer hinter einem großen braunen Holzkreuz her. Sehr andächtig ist die Stimmung bei diesem Kreuzweg nicht, aber das muss auch nicht sein, sagt Ludger Wittmeier.
Für mich ist das große Thema daran im Augenblick, dass die Kinder überhaupt erstmal mitgehen. Da sind ja einige wirklich sehr klein. Ne?
2,5 Stunden werden sie jetzt durch den Charlottenburger Kiez ziehen. Erwachsene, Kinder, ein paar Ältere. Eine neue Form einer jahrhundertealten christlichen Tradition. Und ein Versuch, für das Thema eine heutige Sprache zu finden. Denn die Frage nach dem Leid und seinem Sinn ist und war immer schon zentral im Verhältnis von Mensch und Göttlichem. Anderer Ort jenseits des Straßenverkehrs. Im Innenhof des Lotus Vihara stößt der kalte Frühlingswind sanft das Glockenspiel an. Daneben plätschert ein kleiner Brunnen. Das buddhistische Gebetszentrum liegt wie eine kleine Oase zwischen den Hochhäusern nahe Frankfurter Allee und Janowitzbrücke. Zu DDR-Zeiten dienten die Betonflachbauten als Kindergarten.
Als ich zum ersten Mal mit dem Buddhismus in Verbindung kam, da war ich ein junger Mann in Berlin, war verliebt. Wir verbrachten die Abende an der Havel. Und in der Zeit war ich aber schon auf der Suche und kam auch in eine buddhistische Gruppe. Und da sagte man mir, als ich fragte, was lehrt denn euer Lehrer? Alles Leben ist Leid. Und dann habe ich gedacht, dann kennen die das Mädel nicht, was ich da gestern im Arm hatte.
Alles Leben ist Leiden. Mit dieser generellen Zusammenfassung einer buddhistischen Haltung kann Wilfried Reuter immer noch wenig anfangen. Auch wenn seit seinem ersten Suchen auf dem buddhistischen Weg viele Jahre vergangen sind und er inzwischen spiritueller Leiter des Gebetszentrums Lotus Vihara ist.
Der Begriff Leid, der müsste definiert werden. Im Buddhismus hat er einen großen Stellenwert und letztendlich haben wir da einen Begriff, den der Buddha gewählt hat, nämlich der heißt Dukkha. Und Dukkha wird oft übersetzt mit Leid. Das ist aber eine missverständliche Übersetzung. Trennung finde ich eine bessere Übersetzung, denn Trennung hat natürlich was Leidhaftes. Und mit Trennung verknüpft ist immer Unsicherheit, Angst und weitere nicht glückliche Zustände.
Auch Buddhisten und Buddhistinnen erfahren Leid. Genauso, wie sie hoffentlich auch glückliche Momente erfahren. Für Wilfried Reuter geht es darum, diese Erfahrungen zu lösen von irgendwelchen kosmischen Schuldvorstellungen. Karma ist nicht negative Energie, angesammelt von den Fehlern vergangener Existenzen des Ichs, die dem hilflosen Ich im Hier und Jetzt Leid verursacht. Das Konzept des Karma soll Menschen handlungsfähig machen.
Karma ist Ursache und Wirkung. Wenn ich mit einem entsprechend verstörten, wütenden oder wie auch immer Geisteszustand denke, spreche und handle, dann werden die Ergebnisse andere sein, als wenn ich aus einem zufriedenen, balancierten Geisteszustand heraus spreche und handle.
Wilfried Reuter hat lange als Frauenarzt gearbeitet und Geburten begleitet. Er begleitet als buddhistischer Lehrer auch immer noch Menschen, die an Krebs erkrankt sind. Menschen, die nach Gründen für das Leid suchen.
Mich hat das als Arzt immer sehr wütend gemacht, wenn Menschen zu mir kamen und sagten, naja, ich muss ja wohl schlechtes Karma gemacht haben. Denn dann haben die Krebserkrankten neben den ganzen Schwierigkeiten, mit denen sie zu tun haben, dann auch noch so die Haltung selber schuld. Hast du ja selber eingebrockt. Mittlerweile bin ich selbst krebserkrankt und kann das nochmal von der eigenen Gefühlswelt her nochmal sehr, sehr nachvollziehen, wie unmöglich das ist.
Was angesichts der lebensbedrohenden und lebensverändernden Krankheit helfe? Eine feste spirituelle Verankerung, das ist jedenfalls die Erfahrung von Wilfried Reuter. Wer durch die oberflächlichen Gewohnheiten und Verhaftungen durchdringe zur Buddha-Natur im eigenen Innern, für den oder die habe Leiden dann einfach nicht mehr die Macht, das Leben ganz zu bestimmen.
Als die Diagnose kam, habe ich tatsächlich auch für mich selber so gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, ob das, was ich mir erwirkt habe, was ich weiß und auch weitergebe, ob das trägt. Und es hat uneingeschränkt getragen. Eigentlich bete ich, was auch immer geschieht, bitte gib mir die Kraft oder steh mir bei, dass ich den Herausforderungen standhalten kann und nicht davon in die Verzweiflung gerate oder in die Depression.
größte Aufgabe ist, denke ich mal, dieses Leid oder das, was wir als Übel erfahren oder sehen, in etwas für uns Positives zu transformieren und uns selbst zu transformieren.
Das sagt Daniel Rothes. Er forscht als islamischer Theologe an der Universität Münster zu etwas, das in der Fachsprache Theodizee heißt. Die Frage, warum Gott in der Welt Leid zulässt. Und er arbeitet in der Seelsorge, bildet muslimische Seelsorger aus. Daniel Rothes beschäftigt sich mit Leid sozusagen theoretisch und praktisch.
Grundsätzlich müssen wir feststellen, es gibt ja auf diese Frage gar keine Antwort. Es gibt keine Seminartheologie, die helfen kann, Leid irgendwie zu lindern. Und grundsätzlich würde ich sagen, ist die Haltung ganz wichtig. Die Haltung in die Welt zu bringen, dass wir, ich spreche mal religiös, dass wir den Horizont der Zuwendung Gottes, dass wir den für jeden hier auf der Welt sozusagen erfahrbar machen, indem wir uns gegenseitig zuwenden, wie Gott sich den Menschen zugewandt hat.
Kein Unglück geschieht auf der Erde, auch nicht an euch selbst, das nicht in einem Buch verzeichnet wäre, noch bevor wir es geschaffen.
So steht es in der 57. Sure im Koran. Der Glaube an die göttliche Vorherbestimmung, Qadar, gehört zu den grundlegenden Glaubensartikeln im Islam. Wenn Gott der alleinige Schöpfer aller Dinge ist, weiß er auch alles, was geschehen wird. Ansonsten gäbe es ja noch andere Mächte neben ihm. Dieses Prinzip findet überwältigend große Zustimmung innerhalb der islamischen Welt und bleibt doch eine Herausforderung, sagt Daniel Rothes.
Manchmal kann es helfen, dem Leid einen Sinn zu geben, aber viel Leid ist und scheint sinnlos. Da kann man dann vielleicht auch nur schweigen.
Vieles an dem, wie über den Umgang mit Leid nachgedacht wird, teilt der Islam mit anderen monotheistischen Religionen unseres Kulturkreises, mit Judentum und Christentum. Denn wenn es nur einen Gott gibt, der allmächtig und überwältigend gütig ist, dann wird menschliches Leid zur Herausforderung. Eine Deutungsmöglichkeit: Wer leidet, hat irgendetwas falsch gemacht. Das Leiden ist also göttliche Strafe. Eine klare, aber unbarmherzige Perspektive. Im Islam, sagt Daniel Rothes, bevorzugen viele Gläubige eine andere Deutung. Wer leidet, wird von Gott geprüft.
Im seelsorgerischen Kontext ist es natürlich vielleicht fragwürdig, dass man das Leid, stellen Sie sich eine schwere Krebserkrankung etwa vor, hier als Prüfung tituliert. Da ist so ein bisschen mehr Feingefühl, denke ich, vielleicht verlangt. Es kann aber auch Menschen geben, die damit gut umgehen können. Oft hilft es, wenn man diesen Begriff von Prüfung vielleicht in etwas macht, was dann eher nach Aufgabe klingt.
Denn wer eine Aufgabe gestellt bekommt, dem wird etwas zugetraut.
Jeder, der vielleicht so einen Schicksalsschlag erlebt hat, wird bemerken, dass mit dem Leid ja auch mitunter vielleicht etwas kommt, das einen selbst wachsen lässt.
Geprüft werden könne man übrigens nicht nur durch Leiden. Auch das ist dem islamischen Theologen wichtig. Auch und gerade Glück sei ja oft eine viel größere Herausforderung, seine Menschlichkeit und Zuwendung zu anderen zu behalten, auch wenn es einem selbst gerade so richtig gut gehe.
Meine Frage wäre immer, für wie viel Leid sind wir als Menschen denn verantwortlich, dass wir unseren Mitmenschen hinzufügen? Das alltägliche Leid, das wir uns gegenseitig zufügen, ist schon sehr groß. Und an sich können wir da ziemlich viel machen und auch draus lernen.
Wahrscheinlich stellt sich in keinem religiösen Zusammenhang die Frage nach dem Leiden dringlicher als im Judentum. Denn da geht es ja nicht nur um das individuelle Leid, um Krankheit, Trennung, Tod. Wer sein Jüdischsein auch religiös versteht, dem stellt sich die Frage, wie ein guter Gott den Mord an 6 Millionen Juden und Jüdinnen im Holocaust zulassen konnte.
Sachsenhausen, Bergen-Belsen, Majdan, Treblinka.
das Verhältnis von Mensch und Gott, das ist immer wieder auch geprägt von Leid und von dem Kontrollverlust, der damit einhergeht.
Ohnmacht bedeutet ja ein Verlust von Kontrolle, von Gestaltungsspielraum, dass ein Mensch sich ausgesetzt fühlt, den Umständen und den Eindruck hat, man kann da nicht viel beeinflussen.
Die jüdische Überlieferung bietet einen vielstimmigen Chor dazu, wie Menschen auf Leid reagieren und damit umgehen, sagt Ulrike Offenberg, die liberale Rabbinerin. Da ist das Buch Hiob einzigartig in Form und Inhalt. Es erzählt von einem frommen Mann, der trotzdem alles verliert. Der versucht zu verstehen, wehklagt, wütet. Es gibt keinen Grund für Hiobs Leiden, es wird auch nicht aufgelöst. Aber Hiob erkennt am Ende, wie überwältigend viel größer Gott eben ist. Einen anderen Schwerpunkt setzt die Tora, die 5 Bücher Mose, ganz zu Beginn der hebräischen Bibel.
Wir haben diesen Gedanken schon in den 10 Geboten, dass die Sünden heimgesucht werden an den Kindern und Kindeskindern bis ins 3. und 4. Glied. Ja, also man kann durchaus unverschuldet leiden, weil die Vorfahren, weil andere Leute für einen irgendwelche Missetaten verursacht haben und man hat selber die Konsequenzen dafür zu tragen. Und dann gibt's aber im Kapitel 24 im 5. Buch Mose auch die Aussage, die Väter sollen nicht um ihrer Söhne willen sterben und die Söhne nicht um ihrer Väter willen. Jeder Mensch soll um der eigenen Sünden willen sterben, also sprich Verantwortung übernehmen und bewertet werden nach dem eigenen Leben.
Schuldverstrickung über Generationen kontra individueller Ursachen fürs Leid. Aber vielleicht lässt sich auf Leiden eben auch keine einfache Antwort geben. Die hebräische Bibel hat auf die Erfahrung von Leid eine andere Reaktion gefunden, sagt Ulrike Offenberg. Eine, die wenigstens dafür sorgt, dass man Leid nicht mehr stumm in sich hineinfressen muss.
In Klagegesängen, wo sie eben alle möglichen Zustände, Gefühle, Sorgen ausdrücken. Manche Psalmen sind Lobpsalmen, ganz klar, aber etliche Psalmen sprechen auch von einem tiefen Erschüttertsein von Menschen.
Mein Gott! Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
Auch dieser Text ist später im Christentum wichtig geworden. Jesus, so sagen es die Evangelien, betete diesen Psalm am Kreuz. Jesus aus Nazareth stirbt den Tod am Kreuz und wird dabei auch im Neuen Testament als der Jude gezeigt, der er war. Er stirbt mit einem Klagepsalm aus der hebräischen Bibel auf den Lippen. Gänzlich christlich ist die Erwartung, die auf diesen Tod gerichtet wird.
Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn.
Was bei der Schilderung der Kreuzigung noch als Skandal gezeichnet wird, wird in den kommenden Jahrhunderten zur größten Hoffnung der christlichen Kirche. Die Erlösung von allem Leiden. Erlösung. Christen und Christinnen weltweit bitten darum in ihrem wichtigsten Gebet.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Aber gerade die Erlösung hat ihren Zauber verloren in einer zunehmend säkularen Welt mit wachsenden menschlichen Möglichkeiten.
Weil in der kirchlichen Verkündigung Erlösung meist mit dem Schuld- und Sündenbegriff in Verbindung gebracht worden ist. Und das Schuldverständnis von Menschen hat sich total verändert,
sagt Bernd Hillebrand. Er ist Professor für katholische Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie an der Universität Graz.
Menschen empfinden nicht, dass sie von Schuld erlöst werden müssen. Sie haben ganz andere Kompensationsformen gefunden, Umgangsformen, wie sie mit Schuld umgehen und erhoffen sich eigentlich keine Erlösung von Schuld, sondern sie erhoffen sich vielleicht eine Erlösung von Krankheit, besser vielleicht eine Befreiung von Krankheit, vielleicht auch eine Erlösung von einem Schuldgefühl vielleicht oder einer Scham.
Und eigentlich, sagt Hillebrand, sei das Gefühl, für Krankheit und fürs Leid ist ja die moderne Medizin zuständig. Und der Mensch, der sich gesund und fit hält.
Auch wenn man Jugendstudien anschaut, sind Jugendliche sehr optimistisch. Sie sehen, dass es immer irgendwie technische Möglichkeiten haben und vertrauen darauf, dass Technik und Menschen letztendlich Probleme der Welt immer irgendwie lösen können.
Selbstoptimierung statt Erlösung. Das ist eine Maxime, die einem katholischen Theologen natürlich nicht gefallen kann. Aber nicht nur wegen der Konkurrenzsituation, in der das Angebot der Kirche immer unattraktiver wird, betont Hillebrand. Denn die Erfahrung von Leid lässt sich ja nicht wegoptimieren. Ganz im Gegenteil. Man wird hilfloser, wenn man fürs Leid keine Sprache mehr hat und keinen Ort, an dem man es zur Sprache bringen kann.
Das macht, glaube ich, die Erfahrung von Leid so schwierig, sich mit der auseinanderzusetzen. Erst recht damit, dass Leid nicht nur etwas ist von anderen, sondern dass es etwas Potenzielles ist, das jedem eigentlich passieren kann, weil er Mensch ist und somit immer auch Leiden ein Teil von Menschlichkeit sein kann.
Anstatt Leid wegzublenden, setzt Bernd Hillebrand auf etwas anderes, auf eine neue Wertschätzung der Zwecklosigkeit. Nicht alles muss sinnvoll, nützlich und zielgerichtet sein. Das schafft Raum für das, was nicht gelingt und nicht Instagrammable ist. Und im besten Fall ermöglicht es sogar das Erleben von Sinn und Ganzheitlichkeit.
Dafür braucht es, glaube ich, neue Erfahrungen von Menschen, Gemeinschaftserfahrungen, Solidaritätserfahrungen, in denen sie merken, dass die Großartigkeit des Lebens gerade darin passiert, dass ich eben nichts zurückbekomme für das, was ich mache, sondern ich freue mich auch daran, dass es für jemand anderen etwas Gutes passiert ist, von dem ich selber nichts davon habe.
Was es dafür allerdings nicht brauche, die Rede von der Erlösung. Schon gar nicht von der Erlösung eines irgendwie schuldbehafteten Menschen. Auch wenn das Konzept im Prinzip gut sei.
Das, was mit Erlösung zu tun hat, also dass ich aus diesen Begrenztheiten und Verletzlichkeiten, diesen Grenzen von Leben und Tod, von Krankheit, dass es darüber hinaus noch ein Mehr geben könnte. Das ist was Hoffnungsvolles, das ist was, was befreiend ist. Ich glaube, das Befreiend oder Befreiung ist ein griffigerer Begriff als der Erlösungsbegriff.
Was die Religionen über hunderte von Jahren entwickelt haben zum Umgang mit Leid, das ist kein todsicheres Rezept. Es muss immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Und neue Perspektiven sind nötig, neue Sinnstiftungen. Das fängt ganz klein an, beim genauen Hinschauen dort, wo Menschen versuchen, mit Leid fertig zu werden. Auf der Palliativstation im Berliner Franziskus-Krankenhaus zum Beispiel.
Die Kernkompetenz, mit der wir uns hier auseinandersetzen müssen, ist der Umgang im existenziellen Leid,
sagt Oberarzt Sebastian Pfrang.
Das ist etwas schwer Fassbares, das ist für jeden auch etwas anderes. Das berührt alle Ebenen des Menschseins, sei es die soziale, die geistige, die körperliche, die spirituelle Ebene. Aber das ist das, was eben unsere Existenz direkt bedroht und daraus auch wirklich schwer fassbare Not generiert.
Wer auf die Palliativstation eingeliefert wird, bei dem oder der sieht die Medizin keine Aussicht auf Heilung mehr. Da stellt sich schnell die Frage, ist so eine Arbeit nicht ungeheuer frustrierend für einen Mediziner?
Also um Leid und Dunkelheit und vielleicht verschlossene Türen, darum geht es hier nicht, sondern es geht ums Leben. Es geht darum, dass wir dem Tag, den wir haben, sehr viel Leben geben, dass wir dem Tag, den wir haben, dass wir ihn wertschätzen als dieser Tag, der er ist. Und natürlich setzen wir uns auch mit dem Tod auseinander und wir versuchen auch, den Weg bis dahin irgendwie in einen guten Rahmen zu stecken, auch gut vorzusorgen, dass man auch gut sterben kann. Aber bis dahin unternehmen wir alles, dass man gut leben kann.
Der Regisseur Philipp Döring hat das Team der Palliativstation des Franziskus-Krankenhauses mit der Kamera begleitet. Sein Dokumentarfilm lief bei der letzten Berlinale und zeigt, dass das keine leeren Worte sind. Austherapierten Patienten Hoffnung zu geben für den letzten Abschnitt des Weges.
Was mache ich mit der Zeit?
Welcher Zeit?
Die Zeit, die so langsam ist, auf einmal, da kenne ich so gar nicht. Die Zeit raste an mir vorbei, über Wochen und Monate. Und schon war wieder ein Jahr um und jetzt plötzlich
bewegt sich gar
nichts mehr.
Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Entlastung schafft, das ist, dass
sie jetzt erstmal hier sind und überhaupt keine Entscheidung für irgendwas getroffen werden muss. Und ich glaube, jetzt sind sie erstmal hier, um diese Zeit wieder so ein bisschen zu rhythmisieren und zu gucken, was jetzt auf sie zukommt.
Oberarzt Sebastian Frank betont, es ist natürlich notwendig, zum Beispiel eine beängstigende Atemnot auch mit medizinischen Mitteln zu behandeln. Aber entscheidender ist gerade im Leid etwas anderes.
Einer der wichtigsten Aspekte dabei ist die Menschlichkeit. Und so ein bisschen von dieser Krankheit zu lösen, den Mensch zu sehen, wir auch als betreuende Mediziner uns auch menschlich zu zeigen, ich glaube, das kann da Linderung schaffen.
Diese Arbeit habe für ihn eine spirituelle Dimension, sagt Sebastian Frank.
Wir Menschen leben sehr in der Zukunft und wir planen sehr viel. Und mit das Schwierigste oder das Unmögliche im Sterben ist es, dass wir jegliche Kontrolle eigentlich abgeben müssen und dass wir ein Vertrauen entwickeln müssen. Ein Vertrauen, dass die Dinge gut gehen, ein Vertrauen, dass durch die Unterstützung von anderen Menschen auch Sicherheiten gegeben werden können. Das kann auch wiederum Halt geben, das kann Sicherheit geben und das kann vor allen Dingen diese Kontrolle und diesen Zwang, die Dinge in der Hand zu haben, dass man das abgeben kann und dass man sich tatsächlich zunehmend mehr auf den heutigen Tag, auf das Jetzt, auf die Gegenwart konzentrieren kann und sagen kann, ich bin da, es ist gut, dass ich da bin und dieser heutige Tag ist auch der schönste Tag.
Von etwas redet der Palliativarzt übrigens nie, von Erlösung. Stattdessen betont er Menschlichkeit, Vertrauen und Hoffnung. Vielleicht ist das der Werkzeugkasten für einen sinnhaften Umgang mit Leid, auch in säkularen Zeiten. Die Familien auf ihrem Kreuzweg sind fast 3 Stunden durch den Kiez gezogen. Sie tragen ein Holzkreuz, spüren, wie spitz die Dornen von geflochtenen Stachelzweigen sind und kommen am Schluss in der evangelischen Luisenkirche an, mit der Erzählung von Auferstehung und mit gemeinsamem Essen.
Jesus ist nicht hier, er ist nicht mehr tot. Gott hat ihn auferweckt.
Gott ist eben der Mitleidende. Das ist für mich ein großer Zugang zum Glauben, Gott so zu denken, dass er mitleidet. Und dass er auch in meiner Passion, die ich ja in irgendeiner Weise im Leben habe, also in allen meinen Leidenschaften auch mitleidend und da ist. Im Guten wie im auch vielleicht Schweren.
Und dann muss Pfarrer Eike Thies mal schnell weg, die Butter fürs Buffet in die Kirche holen. Es liegt eben nah zusammen. Das Nachdenken über Leid und Kreuz und die Feier von Gemeinschaft und Hoffnung.
Kirsten Dietrich über religiöse Antworten auf Leiden und die spirituelle Suche nach Mut und Trost. Durchs Dunkel ans Licht, darum geht es heute den ganzen Karfreitag im RBB 24 Inforadio. Um persönliche Schicksalsschläge und den Kampf aus dem Mutterleib ans Licht der Welt, um Qual und Euphorie beim Marathon, den Weg einer afghanischen Familie zu einer Zukunft in Deutschland, um dunkle Polarnächte und die Sehnsucht nach Tageslicht. Mein Name ist Ursula Voss-Henrich, danke fürs Interesse. Hier geht es jetzt weiter mit Verkehrsmeldungen und den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Liest gibt Stau mit 20 Minuten Verzögerung. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz-Zehlendorf Stau mit 10 Minuten Wartezeit. Zum Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 2,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Weidmannsgluss, die Artemisstraße ist zwischen Dianastraße und Halali-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Hier gab es einen Wasserrohrbruch. Marzahn, die Bitterfelder Straße ist wegen Bauarbeiten in Höhe Hohenschönhauser Straße in beiden Richtungen gesperrt. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten ersatzweise Busse für die Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis zum 24. April. Für die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai, für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April und für die S41/42 sowie die S46 zwischen Halensee und Westend. Und unseren Verkehrsservice gibt's auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Die USA haben damit gedroht, die Vermittlungsgespräche für einen Frieden in der Ukraine einzustellen. Außenminister Rubio sagte, das könne sich schon in den kommenden Tagen entscheiden. Mareike Markosch.
Die USA hätten nicht ewig Zeit und andere Prioritäten, sagte Rubio. Nach Beratungen mit europäischen und ukrainischen Vertretern in Paris betonte Rubio, die USA seien bereit, am Rande zu helfen. Man werde diese Bemühungen aber nicht über Wochen und Monate fortsetzen. US-Vizepräsident Vance hat sich dagegen bei einem Besuch in Rom optimistisch gezeigt. Er wolle keine Vorhersagen treffen, sei aber zuversichtlich, dass dieser brutale Krieg hoffentlich beendet werden könne.
Durch einen US-Luftangriff auf die Houthi-Rebellen im Jemen hat es offenbar ein Leck in mehreren großen Öltanks gegeben. Auf Satellitenaufnahmen eines US-Unternehmens ist zu sehen, wie Öl ins Rote Meer geflossen ist. Zur Menge wurden keine Angaben gemacht. Bei dem Angriff auf den Ölhafen Ras Issa sind laut den Houthis 74 Menschen getötet worden. Die Rebellen greifen immer wieder Schiffe im Roten Meer an. Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Habeck will sich nach Angaben seiner Grünen-Fraktion künftig in der Außenpolitik engagieren. Wie Fraktionschefin Hasselmann sagte, soll er im Auswärtigen Ausschuss für das deutsch-amerikanische Verhältnis zuständig sein. Dagegen hatte der Spiegel berichtet, dass Habeck nach der Sommerpause aus dem Bundestag ausscheiden will. In Istanbul werden heute die ersten Demonstranten vor Gericht angehört, die gegen die Festnahme des Oberbürgermeisters İmamoğlu protestiert haben. Neben 8 Journalisten sind es vor allem Studierende. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Insgesamt sollten heute 189 Personen vor Gericht erscheinen. Für die Hälfte wurde die Anhörung verschoben, laut dem Oppositionssender Halk TV, weil der Gerichtssaal zu klein war. Bei denen, deren Anhörung heute stattfindet, handelt es sich überwiegend um Studierende. Die Staatsanwaltschaft wirft vielen von ihnen Verstöße gegen das Versammlungsrecht vor, manchen illegalen Waffenbesitz und anderen Aufstachelung zu Straftaten in sozialen Medien. Insgesamt wird gegen 819 Personen ermittelt.
In Norditalien haben schwere Überschwemmungen als Folge von Unwettern mindestens 3 Menschen das Leben gekostet. Im Piemont ist laut Behörden ein 92-Jähriger gestorben, nachdem er in seinem Haus vom Hochwasser eingeschlossen worden war. In der Region Venetien wurden die Leichen von 2 Männern geborgen. Ihr Auto stürzte offenbar von einer Brücke, die von den Wassermassen eines Flusses teilweise zerstört worden war. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend dichte Wolken und örtlich Schauer. Zurzeit in Berlin Pankow 13, in Perleberg 10 Grad. Dazu schwacher Wind aus West bis Südwest. Nachts viele Wolken und Zeit sowie gebietsweise schauerartiger Regen bei Tiefstwerten von 10 bis 7 Grad. Morgen abziehender Regen und im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 12 bis 15 Grad. Die Zeit 17.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Durchs Dunkel ans Licht ist unser Thema heute den ganzen Tag im RBB 24 Inforadio und dazu begrüßt Sie Ursula Voss-Henrich. In der nächsten halben Stunde nehmen wir das Thema ganz wörtlich und sprechen über Tageslicht, Dämmerung und Dunkelheit. Und auch über die Polarregionen, in denen die Sonne im Winter wochenlang nicht über den Horizont kommt. Ist das nicht bedrückend? Tim Heitland ist Polarmediziner am Alfred-Wegener-Institut und hat so manche lange Winternacht auf der Neumayer-Forschungsstation in der Antarktis verbracht.
An der Neumayer-Station, die ist bei 70 Grad Süd gelegen, dauert die Nacht 8 Wochen. Wobei man sagen muss, dass in diesen 8 Wochen die Sonne es eben nicht mehr über den Horizont schafft. Das heißt aber auch nicht, dass es dann irgendwer einen Schalter umlegt und es wird stockdunkel und pechschwarz, sondern es heißt, dass gerade am Anfang die Sonne es eben gerade so nicht mehr über den Horizont schafft. Sie ist aber knapp drunter und das bedeutet, dass sie ganz viele Stunden am Tag von so wahnsinnig schönen Sonnenauf- und Untergangsstimmungen haben. Und da haben sie wahnsinnig viel Farben, Orangetöne, Rosa, Aprikot. Man lernt viele Farben zu beschreiben und kann das wirklich genießen. Das ist eine ganz tolle Lichtstimmung, die sie da viele Wochen im Jahr haben. Die Nacht war die allerschönste Zeit, die ich in der Antarktis verbracht habe. Das liegt unter anderem daran, dass sie einen unfassbaren Sternenhimmel haben. Sie haben ja überhaupt gar keine Lichtverschmutzung dort. Sie haben dort, wo die Neumayer-Station steht, in der Atka-Bucht, auch keine Geländeerhebungen oder Berge oder irgendwas, was zwischen ihnen und dem Sternenhimmel stehen würde. Auch keine Bäume natürlich. Deswegen können sie wirklich kreisrund von Horizont zu Horizont den Himmel sehen. Sie haben eine Milchstraße, die in einem großen Bogen über ihnen rotiert, Tag und Nacht. Das ist einfach Wahnsinn. Es gibt Polarlichter. Also die Nacht ist nicht dunkel und nicht fürchterlich, sondern wunderbar.
Das sagt der Polarmediziner Tim Heitland. Um die psychologische und physiologische Wirkung von Licht und Dunkel auf die Menschen im hohen Norden Europas geht es später. Jetzt steigen wir zunächst in den Berliner U-Bahnhof Schloßstraße hinab. Dort betreibt Hassan Gadgadi einen Backshop. Das heißt für ihn viele Stunden ohne Tageslicht. Sebastian Schade hat ihn dort besucht.
Es ist früher Morgen. Über Berlin liegt noch die Nacht. Während oben in den Häusern die meisten Menschen schlafen, erwacht unter der Straße der Tag. Hier im U-Bahnhof Schloßstraße begrüßt Hassan Gadgadi bereits die ersten Kunden.
Morgen!
Jawohl.
Einmal Kaffee wie immer. Sehr gerne. So, wie geht's dir, mein lieber Herr?
Ich bin zufrieden.
Sehr gut.
Ein starker Kaffee. Darauf setzen am Morgen viele Menschen als Motivationsschub. Um sich selbst für die Arbeit in Laune zu bringen, benötigt Hassan Gadgadi nur Musik und ein Lächeln in den Gesichtern seiner Kunden.
Sogar die Kunden, manchmal, sie kommen morgen früh um 5 Uhr oder 5:30, die sagen, wie kannst du einfach morgen früh lächeln oder lachen? Ist egal, lass uns lachen. Einfach, was bringt schlechte Laune? Noch mehr schlechte Laune? Die einzige Sache, was kostenlos ist, noch lachen.
2005 kam Gadgadi aus Tunesien nach Berlin. 2008 fing er eine Kochausbildung an. Noch im letzten Lehrjahr eröffnete er seinen Backshop im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs Schloßstraße. Außer sonntags verbringt er dort jeden Tag etwa 14 Stunden. Von dem, was sich oben abspielt, bekommt Gadgadi nur wenig mit.
Ich bin unter der Erde und ich weiß nicht, was passiert draußen. Also ich habe keine Ahnung, also kommen irgendwas ein Kunden runter und sagt, ja, oben ist so viel Polizei oder Feuerwehr oder regnet oder dunkel. Also ich freue mich manchmal, wenn ich gehe Treppe hoch und dann sehe ich das Licht. Wow, die Sonne ist wieder da.
Das Leben ohne Tageslicht ist Gadgadis Alltag. Nach seinen langen Arbeitstagen unter der Erde nimmt er sich aber Zeit an der frischen Luft.
Wenn ich mache Feierabend, dann gehe ich nicht direkt nach Hause. Dann laufe ich nach Hause, laufe ich halbe Stunde oder sowas. Ich will die Straße sehen, die Leute, das Licht, auch wenn es gibt kein Licht, also... Aber am Ende sehe das, was draußen, also ja, das tut gut auch für die Körper, für die Seele und alles so weiter.
Abendliche Spaziergänge sind nur eine Strategie, die Lichtreserven wieder aufzufüllen. Einmal im Jahr tankt Hassan Gadgadi so richtig auf.
Und wenn ich habe Zeit, dann fliege ich auch gerne nach Tunesien zur Heimat und im Sommer auf jeden Fall dort auch schön schwimmen, die Sonne, wirklich die Sonne genießen, richtig genießen. Dann nehme ich die Sonne für die ganze Jahre, was fehlt, die ganze Jahre hier, dann nehme ich für 2-3 Wochen komplett Sonne.
So wie der Bierpinsel, das futuristische Wahrzeichen auf der Schloßstraße, ist der darunterliegende U-Bahnhof arg in die Jahre gekommen. Von den Wänden bröckelt der Putz, aus der Decke ragen Kabel, Obdachlose schlafen in den Gängen. Gadgadi versteht seinen Laden hier als einen Lichtblick. Er will den Menschen mit Freundlichkeit Mut schenken.
Bei Nacht zum Beispiel diese ganze Frühschicht, die Leute, die gerne einfach um 4 oder 5 Uhr arbeiten, in Dunkelheit, Die finden bei uns diese große Licht, diese große Freunde, guten Morgen mit ihrer Lächeln, mit ihrer Kaffee. Dann sie laufen weiter Treppe runter zur U-Bahn mit dem schönen Lächeln, mit der Hoffnung, neuer Tag, neuer Glück.
Hallo.
Hallo, das ist ich.
Geht's gut?
Ja, soweit alles gut. Ja. Bei dir?
Auch gut.
Sehr gut, das freut mich. Einmal Polarisierung. Einmal zurück, wie immer.
Genau.
Na klar, immer gerne.
Immer wieder gerne.
Die Bindung zu seinen Stammkunden ist Gadgadi wichtig. Viele seiner Kundinnen und Kunden kennt er beim Namen und einige schon, seit sie Kinder waren. Trotz seiner Lebensfreude begleiten Hassan Gadgadi Sorgen. Von den Corona-Jahren hat er sich gerade erst erholt. Nun schwebt die längst überfällige Sanierung des U-Bahnhofs wie ein Damoklesschwert über ihm. Davon will er sich jedoch nicht einschüchtern lassen.
Ich sage immer, wenn ein Mensch hat die Hoffnung verloren, dann heißt es tot. Solange du lebst, musst du die Hoffnung niemals verlieren. Irgendwann wird eine Tür aufgegangen.
Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte.
Ein Lichtblick im U-Bahnhof Schlossstraße. Hassan Gadgadi mit seinem Backshop. Sebastian Schade hat ihn dort besucht. Dunkelheit und Tageslicht, darum geht es in dieser halben Stunde. Katharina Wulff ist Neurowissenschaftlerin und Professorin an der nordschwedischen Universität Umeå. Sie erforscht die physiologische und psychologische Wirkung von Tageslicht auf die Menschen in Nordeuropa. Sie selbst mag den Wechsel der Jahreszeiten dort im hohen Norden, die langen dunklen Winternächte und die Dauerhelligkeit im Sommer.
Ja, ich denke, das ist ein ganz starkes Merkmal und das mögen sehr viele Menschen hier, dass man eben genau diese Wechsel hat. Und dadurch, dass es so extrem ist, ist es auch so deutlich und das ist sehr angenehm.
Was heißt das eigentlich, dieser Wechsel für den Schlaf- und Wachrhythmus? Schlafen Sie im Sommer weniger als im Winter?
Also die Schlaf-Wach-Rhythmen sind ja intern auch gesteuert. Wir haben eine innere Uhr, die uns sozusagen den 24-Stunden-Rhythmus generiert. Und wir passen uns der Umwelt an. Das ist hormongesteuert zum Teil. Zum Beispiel Melatonin ist ein Hormon, was nur produziert wird, wenn draußen kein Licht ist. Und wenn es passt von der Rhythmik der inneren Uhr, dass es auch die Nachtzeit ist. Und die verändert sich eben mit der Tageslänge. Das heißt, wenn im Winter die Tageslänge sehr kurz ist, ist das Melatonin eben länger da. Das ist wie so ein saisonaler Anzeiger. Und dann schläft man eigentlich auch länger im Winter. Und im Sommer, dann schläft man kürzer. Das hat natürlich einen Einfluss auch auf das Wohlbefinden.
Es gibt ja nun das Klischee, dass im hohen Norden Europas, dass es da viele Menschen mit Depressionen gibt und auch viele Alkoholiker. Ist da was dran oder ist das wirklich nur ein Klischee?
Also, ich würde sagen, es gibt nicht mehr Menschen, die an Depressionen hier leiden als anderswo. Das hängt damit zusammen, dass meine Vorprägung haben muss, um überhaupt depressiv zu werden. Und die ist hier nicht höher. Aber dadurch, dass die Tageslänge sich verändert, sich vielleicht die Hormone auch verändern, dass dann die Stimmung schwankt. Und zum Winter hin kann es dann eher werden, dass man mehr depressiv ist. Und zum Sommer hin ist das andere Extrem, dass man mehr hyperaktiv wird. Und die Menschen, die eine Vordisposition oder Prädisposition haben, die sind eben davon betroffen. Aber das sind nicht mehr als andere. Und interessanterweise, die Leute, die Menschen erfolgt, die Samen, die hier oben immer schon gelebt haben, da weiß man, dass sie keine höhere Prädisposition haben. Was die wirklich haben, ist der Verlust des Landes, der Verlust der Gründe für ihre Rentiere, dadurch, dass da Minen, die Erde gebaut wird, dass Straßen gebaut werden, vor allen Dingen, dass abgeholzt wird. Und die Faktoren alleine reichen schon aus, um jemanden wirklich bedenklich in seinem Befinden zu stören. Und im Winter ist es eigentlich nicht die Dunkelheit, die Menschen betrifft, sondern die Kälte. Man muss sich viel mehr darum kümmern, dass man nicht erfriert. Und dies sind die größeren Gefahren. Die Kälte ist eine viel größere Gefahr als die Dunkelheit.
Gibt es trotzdem so eine, ich sag mal, bestimmte Dosis von Tageslicht, die man braucht, um gesund zu sein?
Das denke ich auch wieder verschieden von Mensch zu Mensch. Aber man weiß, wenn zum Beispiel die Tageslänge zu kurz ist und wenig Licht ist, die beste Sache ist eigentlich rauszugehen und das natürliche Tageslicht sich dem auszusetzen, weil das viel, viel stärker ist als jegliches elektrisches Licht und weil es vor allen Dingen viel mehr Frequenzen hat, die wir brauchen, die wir aufnehmen über die Augen. Also ein Spaziergang draußen, auch wenn es regnet, auch wenn es bewölkt ist, ist wesentlich besser, als nur drin zu bleiben und sich mit starkem elektrischem Licht zu dem auszusetzen.
Na, es wird ja eigentlich auch überall immer heller. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Umeå ist, aber hier in Großstädten wie Berlin, da ist ja die Dauerbeleuchtung, das künstliche Licht, das Handylicht, die Lichtverschmutzung allgegenwärtig. Ne? Das muss ja auch körperliche und psychische Auswirkungen haben.
Die Lichtverschmutzung an sich ist, ich denke, ist nicht gut. Aber wenn ich daran denke, dann denke ich nicht so sehr an uns Menschen, sondern eigentlich an unsere Natur und an die Tiere und Pflanzen, die wir brauchen, um hier überhaupt leben zu können. Allein dafür schon sollte man und energiemäßig sollte man einfach nicht so viel Licht in der Nacht drin haben.
Sie haben ein Nordic Daylight Research Programm gegründet. Was erforschen Sie da?
In dem Programm untersuchen wir Erwachsene und wie das Licht auf unsere physiologischen Rhythmen und physiologischen Vorgänge wirkt. Und dafür haben wir den Photon Space, das ist ein Glashaus, das ist so ungefähr 35 Quadratmeter groß, für Kurz- und Langzeitaufenthalte. Und da erforschen wir die Interaktion zwischen Mensch und Umwelt und messen wirklich, also quantitativ, um rauszukriegen, wie reagiert der Körper, wie können wir Menschen erklären, warum die Natur zum Beispiel positiv wirkt, warum das Licht positiv wirkt, wann das Positive des Lichtes umschlägt und nicht so günstig ist. Wir haben auch in dem Programm eine Untersuchung an Kindern, wo wir auch messen die physische Aktivität und Licht und das dann in Beziehung setzen zu, wenn die Frauen schwanger waren, wann die Kinder geboren worden sind, um zu sehen, ob die Jahreszeit um die Geburt herum einen Einfluss haben darauf, wie sie auf das Licht später reagieren, mental, aber auch physiologisch. Der Ansatz ist daran, dass wir wissen, dass es auch eine epigenetische Steuerung gibt, also vererbbare Merkmale, verändernde Zellfunktionen durch die Veränderung der Umwelt, ist eine Modulation der Genexpression, die sich dann auswirken kann. Und so passt sich der Körper an äußere Bedingungen an.
Also wenn Sie jetzt meinetwegen ein Kind von Geburt oder seit der Schwangerschaft in gewissen Abständen immer wieder untersuchen oder Messungen vornehmen, wie Sie auf Dunkelheit und Tageslicht reagieren, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? Und genau, den Schlaf- und Wachrhythmus messen.
Genau. Und wir messen dann, wenn die ungefähr 3 Jahre alt sind, ihre physische Aktivität, Licht ausgesetzt hat und haben dann Tagebuch auch für die Eltern, was die Kinder machen, sind die draußen drin, sodass wir dann später gucken können, wir machen das Gleiche nochmal, wenn sie 7 Jahre alt sind und haben dann andere Fragebögen zur Impulskontrolle, Verhalten und gucken dann wieder die Gene an, ist da eine Beziehung zwischen dieser Genexpression und der Schlafdauer zum Beispiel und dem Verhalten zu einer bestimmten Jahreszeit in Relation zu wann diese Kinder mal um die Geburt herum mehrere Wochen, wo sie dem ausgesetzt waren.
Also die ersten Lebenswochen vielleicht könnten, was das Verhältnis zum Tageslicht und zur Dunkelheit angeht, da sehr prägend sein.
Genau. Und die Anpassung der Genregulation ist eben ein der Methoden der Organismen, um sich besser anpassen zu können. Und deswegen denken wir, dass es bei Menschen wahrscheinlich auch vorhanden ist. Und hier im Norden haben wir halt die extremen Jahreszeiten und da sollte sich sowas erfassen lassen.
Das Erfassen ist dann das eine. Das andere ist, kann man daraus dann irgendwelche praktischen Schlüsse ziehen? Was kann das bedeuten für Stadtplanung, für Umgang mit Menschen?
Da hat es viel großen Einfluss, weil wenn wir wissen, dass das Licht so einen großen Einfluss auf unser Verhalten und auf unsere Physiologie hat, dann sollte man möglichst auch die Möglichkeiten bieten, dass Menschen rausgehen können. Das heißt in der Stadtplanung, dass man gute Parks hat und die Wohnungen selber, dass die so gebaut sind, dass die Richtung orientiert, welche Räume hat man dann im Osten und welche hat man im Norden, welche Deckenhöhe man hat, welche Größe für die Fenster verantwortlich sind, damit man genug Tageslicht durch die Fenster in diese Räume bekommt.
Ihre Forschungen gehen ja in die Richtung, dass es wichtig ist, physiologisch und psychologisch näher an Tag-Nacht-Rhythmus zu leben, näher an der Natur eigentlich. Und insgesamt ist ja die gesellschaftliche Entwicklung eigentlich eine andere. Man kann immer besser die Nacht zum Tage machen, den Tag zur Nacht machen. Es gibt Leute, die arbeiten den ganzen Tag sowieso ohne Tageslicht. Wir entfernen uns ja eigentlich immer mehr von diesem natürlichen Tageslicht- und Tag-Nacht-Rhythmus. Was hat das für Auswirkungen?
Das hängt stark davon ab, wo wir leben. Also mehr und mehr Menschen leben in Städten und da ist es auch wirklich so. Hier im Norden sind wir dünner besiedelt, da sind die Menschen viel mehr draußen. Sie sind viel enger an der Natur dran, wahrscheinlich auch wegen der starken Jahreszeiten. Aber wenn ich daran denke, wie früher Schlaf gesehen wurde, die Menschen waren stolz darauf, dass sie den Schlaf kürzen, weil der Schlaf als unnütze Zeitverschwendung angesehen worden ist. Aber heute, dank der Forschung, weiß man, dass der Schlaf wichtig ist fürs Gehirn, für die Befindlichkeit, für die Immunabwehr, für das Gedächtnis. Genauso würde ich es sehen mit dem Licht und mit der Natur, dass Natur und Licht Einflüsse hat auf unsere Psyche, die wir nutzen können, um gesünder zu sein. Hier im Norden haben wir den Tag, die Dämmerung und die Nacht. Die Dämmerung ist ein entscheidender Teil, wo die Sonne unterhalb des Horizontes ist, aber gegen den Himmel strahlt und damit haben wir immer noch viel Licht. Und diese Tag-Dämmerung-Nacht-Verhältnisse sind ein ständiger Prozess. Und die Natur hat sich diesem Prozess angepasst und Menschen haben sich dem eigentlich auch angepasst. Zum Beispiel die Samen, die ist die Urbevölkerung Nordschwedens, haben sich immer als Teil der Natur empfunden. Und wenn man sich selbst als Teil dieses wechselnden Tag-Dämmerung-Nacht-Prozesses versteht, dann ist man nicht mehr so herausgelöst und der Körper und die Befindlichkeit bewegt sich sozusagen mit dem Prozess mit. Und das macht was mit der Psyche. Und das gehört zu einem und man kann sich darauf verlassen, dass zum Beispiel nach dem Sommer der Herbst kommt und dann kommt der Winter. Und dann ist die Dunkelheit nicht als negativ gesehen, sondern als positiv, weil man den Himmel sieht, die Sterne sieht, die man nämlich im Sommer nicht gesehen hat. Und daraufhin denke ich, dass die Verbindung zwischen Mensch und Natur eigentlich ein sehr starkes Band ist, um psychische Schwierigkeiten vorzubeugen, wenn man sich als Teil des Ganzen versteht.
Tageslicht und Dunkelheit und der Wechsel der Jahreszeiten haben einen großen psychischen und physiologischen Einfluss auf den Menschen, auch in Zeiten von künstlicher Dauerbeleuchtung. Das sagt die Neurowissenschaftlerin Katharina Wulff von der Universität Umeå in Schweden. Licht kann auch eine spirituelle Bedeutung haben und spielt in allen Religionen eine große Rolle. Im Mittelalter wurden Kirchen oft mit dem Altar Richtung Osten gebaut und Kirchenfenster so ausgerichtet, dass die Gläubigen in Richtung der aufgehenden Sonne beteten, auch als Symbol für die Auferstehung. Die Tradition und Symbolik von Licht wird auch in modernen Kirchenbauten aufgegriffen. Sigrid Hoff mit zwei Beispielen aus Berlin.
Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz unweit vom Berliner Zoo steht inmitten von Verkehrsrauschen und Einkaufsgetümmel. Und doch ist sie ein besinnlicher Ort. Mit ihrer Rasterfassade aus würfelartigen, durchbrochenen Betonsteinen wirkt sie auf den ersten Blick unnahbar. Doch die farbigen Glasbausteine lassen den modernen Glockenturm wie auch die achteckige Kirche nach außen wie nach innen kobaltblau leuchten. Verkehrslärm dringt nur gedämpft herein. Viele Menschen betreten das Gotteshaus spontan und lassen sich auf den Stühlen nieder, um innezuhalten. Im Kirchenraum herrscht eine meditative Stimmung.
Wenn man in die Kirche reintritt, umfängt einen dieses blaue Licht und die Stille auch in der sehr geräuschvollen Umgebung. Das ist, glaube ich, das, was immer wieder Menschen hier in den Bann zieht. Der goldene Christus über dem Altar, die Orgelmusik, wenn sie erklingt.
Martin Germer, Pfarrer im Ruhestand, führte 17 Jahre lang die Geschäfte der Kirche in der City West. Kaum jemand kennt das Gotteshaus mit seinem geheimnisvollen Licht so gut wie er. Der Bau, 1961 geweiht, entstand neben der Turmruine der alten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche nach Plänen des Architekten Egon Eiermann. Um den Verkehrslärm abzuhalten, konzipierte er das Gotteshaus als zweischaligen Bau mit farbigen Glaselementen. Die Gestaltung der Glaswaben übernahm Gabriel Loire, Glasmaler und Künstler aus dem französischen Chartres, berühmt für seine gotische Kathedrale, deren Fenster Pate standen. Der Architekt Eiermann, der die Kathedrale natürlich kannte, wollte, wie er sagte, mit diesen modernen Glaswänden Würde und Geist des Sakralen wie gotische Kathedralen zum Ausdruck bringen. Der Lichtraum der Kirche erhält so seine besonderen Effekte.
Die äußere Wand ist mit dunkelblauem Glas gestaltet, die innere Wand mit hellerem blauem Glas. Und bei Sonnenschein dringt das Licht eben durch beide Flächen durch, ganz intensiv leuchtendes Rot, Gelb, Grün. Und das bildet sich dann auf der Innenwand ein bisschen verschwommen ab. Und dann haben diese Glaselemente, die da drin sind, noch eine zusätzliche Eigenheit. Die hat man ganz bewusst, bevor man es eingesetzt hat, nochmal mit dem Hammer an den Kanten weiter behauen, sodass die lauter Facetten bekommen haben. Und dadurch bricht sich das Licht dann auch in dem Glas selber nochmal und bringt es dann wirklich wunderschön zum Funkeln.
Bei besonderen Führungen können Besucher der Kirche quasi hinter die Kulissen dieser Lichtarchitektur schauen. Über eine Metallleiter erreicht man einen schmalen Zwischengang, der mit Kies ausgelegt ist. Pfarrer Martin Germer.
Wir stehen hier im Geheimgang der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Man sieht von außen, wenn man diese Kirche sieht, ja dieses Oktogon mit einem Betongitter, wo Glas drin ist und abends leuchtet es wunderbar blau, was man aber nicht ahnt, dass dann ein Zwischenraum von ungefähr 2 Metern ist, der genauso wie die Kirche 20 Meter hoch ist und dann nochmal eine zweite solche Wand kommt. Das ist die Wand, die man sieht, wenn man in der Kirche drin ist. Und man sieht das Sonnenlicht, was durch beide Wände hindurch scheint.
In dem Zwischengang sind Flächenstrahler aufgestellt. Sie sorgen dafür, dass die Glaswände mit ihrem intensiven Blau auch an bedeckten Tagen nach innen leuchten und nachts in den Stadtraum hineinstrahlen. Ortswechsel nach Berlin-Plötzensee. Hier befand sich bis 1945 eine Strafanstalt und Hinrichtungsstätte. In der NS-Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren wurden hier fast 3000 Menschen Opfer der Unrechtsjustiz der Nationalsozialisten und hingerichtet. 1960 bis 1963, fast genau zur selben Zeit wie die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, entstand hier die katholische Gedenkkirche Maria Regina Martyrum zur Erinnerung an die Opfer, die ihrem Gewissen folgten. Man betritt die Anlage über den gepflasterten Innenhof, der von einer Betonmauer umgeben ist. Entlang dieser Mauer zieht sich ein abstrakter Kreuzweg aus Bronzeplastiken. An der Rückseite des Hofes ruht das Kirchengebäude auf 3 schmalen Betonwänden wie auf Stelzen. Den zentralen Kirchenraum prägt eine ganz andere Lichtarchitektur und Stimmung als bei der Gedächtniskirche.
Die Geschlossenheit. Es gibt keine Glasfenster, die buntes Licht in die Kirche lassen, sondern nur diese ganz dezenten Lichtbänder an der Seite und durch die abgehängte Decke. Und trotzdem gibt es eine Öffnung in dieser Kirche, in diesem großen Altargemälde von Georg Meistermann.
Erklärt Schwester Miriam. Die Ordensschwestern vom benachbarten Kloster der Karmelitinnen betreuen die Gedenkkirche und laden täglich zum Gebet. Schwester Miriam beschreibt das abstrakte Gemälde, das die hintere Wand ausfüllt.
Es sind Farben und Formen, dunkle, schwarze Brocken, die durcheinander fliegen und diese chaotische Zeit, damals Zweiter Weltkrieg, Kriegssituation heute, darstellen. Das Dunkle bricht zusammen, von oben nach unten, von unten nach oben, aber es gibt in der Mitte eine helle Zone, die Ruhe ausstrahlt, die eine Tiefe hat, die ahnen lässt, dass hinter all dem chaotischen, dunklen, bedrohlichen es eine andere Wirklichkeit gibt, nämlich das Leben, das Gott für den Menschen bereithält.
Die Kirche Maria Regina Martyrum ist nach Osten gerichtet und zugleich in Richtung auf die Strafanstalt, die nach dem Krieg Gedenkstätte wurde. Wie eine österliche Verheißung im Angesicht von Plötzensee, beschreibt der Architekt Hans Schädel die Wirkung der aufgehenden Sonne, die durch die schmalen Fensterbänder fällt. Das Licht sucht sich auf subtile Weise seinen Weg ins Kircheninnere und bringt das Altargemälde auf besondere Weise zum Leuchten.
Sigrid Hoff über die spirituelle Wirkung des Lichts in modernen Kirchengebäuden. Durchs Dunkel ans Licht ist unser Thema heute im RBB 24 Inforadio. Alles nachzuhören auf inforadio.de oder in der Inforadio-App.
Danke fürs Interesse, sagt Ursula Voss-Henrich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Erkner und Freienbrink liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau plus 20 Minuten. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm. Zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz Zehlendorf Stau plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin. A100 in Richtung Wedding wegen der Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Mitte, die Torstraße ist zwischen Gormannstraße und Brunnenstraße nach einem Unfall gesperrt. Weidmannslust, die Artemisstraße ist zwischen Dianastraße und Halali-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Hier gab es einen Wasserrohrbruch. Bei der S-Bahn fahren wegen Bauarbeiten Ersatzbusse für die Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 24. April, für die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Ransdorf bis 4. Mai und für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Jürgen Buch. US-Außenminister Rubio dringt auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine. Sollte es nicht schon bald klare Anzeichen für eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine geben, könnten sich die USA innerhalb von Tagen aus den Gesprächen zurückziehen. Das sagte Rubio bei einem Besuch in Paris. Dort beriet er zum ersten Mal mit europäischen Spitzenvertretern über eine Friedensperspektive. Auch Deutschland war beteiligt. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei hat unangenehme Entscheidungen bei den Themen Gesundheit, Pflege und Rente angekündigt. Er äußerte sich im Interview mit dem Portal Table Briefings. Katja Neumeister.
Wir müssen den Menschen klar sagen, was auf sie zukommt und dürfen ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Das sagt Frei und meint damit Einsparungen im sozialen Sicherungssystem. Denn wenn man mehr Geld für Verteidigung ausgeben wolle, müsse man eben an anderer Stelle sparen. Heißt, bei den Leistungen für Rente, Pflege und Gesundheit. Frei war beim Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD einer der Chefverhandler.
Der designierte Bundeskanzler Merz warnt vor einer Produktschwemme aus China als Folge des Handelsstreits mit den USA. Wenn die Waren dort nicht mehr abgesetzt werden können, dürfte sich die Volksrepublik aus Sicht des CDU-Chefs noch mehr auf Deutschland konzentrieren. Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Merz verweist darauf, dass schon jetzt jeden Tag mehr als 400.000 kleine Paketsendungen aus China an deutschen Haustüren ankämen. Den Funke-Medien sagte Merz, die EU-Kommission müsse dringend handeln, um den Verbraucherschutz, den Gesundheitsschutz und die Produktsicherheit zu gewährleisten.
In Norditalien haben schwere Überschwemmungen als Folge von Unwettern mindestens 3 Menschen das Leben gekostet. Im Piemont ist laut Behörden ein 92-Jähriger gestorben, nachdem er in seinem Haus vom Hochwasser eingeschlossen worden war. In der Region Venetien wurden die Leichen von 2 Männern geborgen. Ihr Auto stürzte offenbar von einer Brücke, die von den Wassermassen eines Flusses teilweise zerstört worden war. Im Osterreiseverkehr hat es auf der A24 in Brandenburg bereits mehrere Unfälle gegeben.